Hi, ich heiße Nicole Huhr und begrüße dich zu meinem Podcast auch heute schon gelebt, meine verrückte Reise, die Psychologie und großen Fragen des Lebens. Heute ist ein richtig schöner, sonniger Montag und mir gegenüber sitzt hier virtuell die liebe Jennifer Subke, denn es ist wieder Zeit für mein Interviewformat und wir sprechen heute über ganz spannende Themen rund um die Psychologie. Hallo Jennifer, schön, dass du da bist.
Hallo Nicole, ja, vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
Ich habe ja zum Einstieg meine berühmte Frage mittlerweile. Hast du heute schon gelebt?
Ja, definitiv. Ich habe mir heute tatsächlich schon einen Moment genommen und war bei uns am Bach und habe mal nur dem Wasser plätschern zugehört. Und wie du sagst, es ist ein unglaublich sonniger Tag. Bei uns hat es 27 Grad gehabt im April
Wow.
und habe es genossen, im Kleid umherzuspazieren. Das waren zwei sehr schöne Momente auf jeden Fall.
Total schön. Magst du dich denn mal für unsere Zuhörer kurz vorstellen, wer du bist und was du genau machst?
Ja, also ich bin zum einen Psychologin. Ja, aber nicht Psychologin in dem Sinne irgendwie über die Krankenkasse, so in diesem kranken Symptomformat, sondern mehr im Format von, ja, wie du es auch machst, diese Art von, wie kann ich mich aus alten Mustern, aus Traumata, wie kann ich mich aus diesen Fallstricken befreien und das Ganze einfach in ein Gutes bringen. Und das ist so ein bisschen dieses Thema. Ich habe mich auf die Ängste und Unruhe und Traumata spezialisiert, also auch Verlustängste, Bindung, diese ganzen Themen und habe dadurch über die Jahre hinweg eine bestimmte Methode entwickelt und das ist die traumaorientierte, körperzentrierte Hypnose. Das ist eine Mischung aus Traumatherapie, Körpertherapie und Hypnose und habe da mittlerweile über Tausende von Menschen begleitet in die innere Ruhe und Kraft und ja, selbst natürlich aus einem eigenen Antrieb, also es ist nicht irgendwie nur studiert oder nur angeeignet, sondern es ist tatsächlich so, dass ich diese Themen auch selbst hatte, also Verlustangst,
Ja.
Bindungsangst, Einsamkeit und nicht irgendwann heureka-mäßig aufgewacht bin und gedacht habe, was könnte ich mit meinem Leben anfangen, sondern das hat sich so ganz natürlich von innen raus entwickelt und ja, mittlerweile seit einigen Jahren in diesen Bereichen unterwegs und schreibe jetzt auch beziehungsweise habe jetzt mein zweites Buch geschrieben, habe einen Podcast und bin da auch in der Öffentlichkeit, dass ich da wie aufkläre, wie da bin, weil mir das einfach super wichtig ist, da auf diese Themen einzugehen.
Ja, total spannend und wirklich sehr bemerkenswert. Also ich habe da auch schon gemerkt, dass wir da einige Parallelen haben, sowohl mit unserer Vorgeschichte als aber eben auch mit unserer Arbeit. Wie kann ich mir denn genau die Arbeit vorstellen, wenn man da so ein bisschen mehr in die Tiefe geht?
Ja, also generell ist es so, dass ich viel mit Körpergedächtnis, also man könnte jetzt auch Unterbewusstsein dazu sagen, aber ich mag es tatsächlich auch, weil ich ja doch auch die psychologische Seite habe und das Psychologiestudium ist ja sehr mathematisch, statistisch oder sehr wissenschaftlich, einfach da nochmal die Ratio des Menschen mitzunehmen, weil das einfach doch nochmal ein ganz, ganz guter Punkt ist. Und es ist einfach so, wir Menschen haben am Ende ein Körpergedächtnis, das sehr viel abspeichert. Und ich habe sehr, sehr früh bemerkt, einfach schon in meiner Arbeit, auch in meiner eigenen Reise, dass der Körper einfach der Dreh- und Angelpunkt ist, wo wir so viel Leiden ja, verändern können. Und wie ich mich dann auf die Ängste spezialisiert habe, war es dann so, dass ich gemerkt habe, hey, 99,9% der Menschen, die zu mir kommen, die leiden aufgrund von die leiden an Ängsten aufgrund von Traumata, Bindungstraumata, Geburtstraumata, transgenerationales Traumata. Und diese Dinge, die beeinflussen dich, die beeinflussen uns heute extrem. Ich würde sogar sagen, dass sie der Ursprung von allen Leiden sind mittlerweile, also nach meiner Erfahrung in der Tiefe. Und die lassen sich über den Körper lösen. Und warum? Weil die ersten drei Lebensjahre und das, was wir natürlich im Vorleben oder auch im Mutterleib erleben oder ja, das ist wie in unseren Zellen, in unserem Körper abgespeichert, das ist aber nicht im Kopf abrufbar. Das heißt, die ersten drei Lebensjahre haben wir nicht kognitiv in Erinnerung gespeichert, sondern ganz körperlich. Und es sind jetzt nicht auf den Tag genau drei Lebensjahre, aber es ist einfach so, dass wir auch was das Gehirn angeht, der Gehirnaufbau, dass wir da ja recht schnell alles in uns aufsaugen, je jünger wir sind und je älter wir sind, desto weniger. Wenn wir natürlich jetzt älter sind und dann noch sehr emotionale, traumatische Ereignisse haben, dann wirkt sich das natürlich gleich aus. Aber als Kind lernen wir ja 300 Mal so schnell wie ein Erwachsener. und speichert sich halt im Körpergedächtnis ab. Und daher ist es einfach super wichtig, nicht nur mit Reden daran zu gehen, nicht nur auf bewusster Ebene, ich sage immer, es sind 5%, die das Ganze ausmachen, sondern wirklich in der Tiefe an den Ursprung hinzugehen, und dann ändert sich das Leben im Positiven so 180 Grad und das Leiden kann aufhören. Weil wir leiden heutzutage im Grunde nur, weil wir ständig in der Verlängerung unserer Kindheit, unserer Vergangenheit leben. Und das auch ganz viele Menschen und ich auch lange überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, dass da überhaupt ja, was im Busch ist, oder dass ich Dinge irgendwie aus einer Art von Kompensation oder aus Grund von einer Angst mache, sondern ich auch ganz lange auch bei mir dachte, so bin ich halt. Ja, und das ist halt einfach nicht so.
Ja, es ist wirklich ein sehr spannender Zweig, den du da angesprochen hast, vor allem wie Psyche und Körper dann letztendlich doch zusammenhängen und dass man das eben nicht getrennt sehen sollte. Ist mir auf meinem Weg auch immer besonders stark aufgefallen. Was würdest du denn sagen, ist damit deine Mission auch?
Meine Mission ist, die Menschen wieder ins Fühlen zu bringen. Und ich finde, das ist tatsächlich was, wo mir sehr am Herzen liegt, dass jeder für sich versteht, warum bin ich, wie ich bin, warum fühle ich, wie ich bin, und vor allem, wie kann ich das verändern. Also es das heißt, Selbstverantwortung wieder übernehmen, das Leben selber gestalten können und ja, einfach dieses Leid, also das ewige Leiden, die Kompensation mit, ja, es das heißt irgendwie, ja, mit Konsum, mit Drogen, mit anderen Dingen, die Betäubung irgendwie loszulassen. Und das finde ich wichtig. Und mir ist da erst vor ein paar Tagen am Wochenende, fand ich dann eine sehr spannende Begegnung bei uns im Freundeskreis tatsächlich, weil jetzt ja Cannabis legalisiert wurde. Fand ich irgendwie spannend, weil wir bei uns im Freundeskreis eben einen Freund haben, also von meinem Partner die Seite. Und der auch wirklich viele, also das bei manchen Menschen weiß man die Geschichte so ein Stück weit, von zu Hause aus wenig Liebe erfahren hat, ja, Leistung immer mit Liebe gekoppelt war, also es wirklich sehr, sehr viele Traumata in der Kindheit waren, und der ein riesiges Thema mit Frauen und Beziehung hat, aber vor allem auch mit Beziehung zu sich und der Welt, und zum Beispiel jetzt Cannabis wieder verwendet, um nicht ins Spüren zu kommen. Und als ich das so mitgekriegt habe und mit ihm telefoniert habe, habe ich in dem Moment auch so ein Schmerz gespürt, was natürlich auch noch ein altes Schmerz zu mir ist, dieses Ding von, okay, wenn wir uns halt betäuben durch das Leben, und damit rede ich jetzt nicht von Cannabis per se, sondern auch von ganz vielen anderen Dingen, dann verpassen wir das Leben. Das heißt, es ist wie, wenn wir es nicht schaffen, im Hier und Jetzt mit dem Leben und mit uns in Beziehung zu gehen und mit anderen Menschen, aufgrund von alten Traumata, dann leben wir nicht. Und ich erinnere mich so zurück, das war Anfang 20, als ich diese ganzen Ängste, Verlustängste, Bindungsängste und diese ganzen Kompensationsstrategien von, ich muss immer schöner sein, ich muss mehr tun, ich muss mehr leisten, woraus sich mein Alltag gegründet hat, als das wie gehen durfte, dass ich einen riesen Schmerz gespürt habe, einfach weil ich so gefühlt ein Vierteljahrzehnt meines Lebens gar nicht wirklich präsent war. Und das fand ich immens, und da habe ich für mich gesagt, okay, jeder Mensch, der das ändern möchte, kann zu mir kommen, und auch so möchte ich den Menschen helfen an der Stelle, dass sie eben nicht mit 90 auf dem Schaukelstuhl sitzen und immer noch nicht präsent sind. Denn wenn du halt nicht präsent im Hier und Jetzt sein kannst, weil du permanent irgendwie dich ablenken musst oder in deinen Strategien verwurstelt bist, dann lebst du halt nicht. Das heißt, du hast keinen Tag auf dieser Erde gelebt. Und das finde ich schon, ja, krass an der Stelle.
Absolut, ja, kann ich dir wirklich nur zustimmen. Was waren denn deine persönlich wichtigsten Stationen auf deiner Reise, beziehungsweise wie hast du es denn dann für dich geschafft, wieder ins Fühlen zu kommen?
Ja, also bei mir war das so, dass ich auch lange, also lange ist immer ein bisschen rational, relativ so rum. Ich habe im Studium schon, also ich habe im Studium dann Bachelor auf Master, eigentlich schon im Bachelor, habe ich irgendwann eine Panikattacke gehabt. Und da war es einfach so, ich hatte damals das Gefühl, je mehr Bälle ich jonglieren muss, also ich hatte in mir selber einen immensen Druck gemacht, immer perfekte Noten haben zu müssen, perfekte Partnerin zu sein. Ich habe mir immer Partner gesucht, die ja, einfach, wo irgendwie nie Sicherheit da war, ja, wo immer im Raum war, ist die Trennung jetzt gleich wieder vor der Tür, und habe auch sehr stark mit meinem Körper zu kämpfen gehabt, mit meinem Äußeren. Also ich wollte einfach immer perfekt sein, ich wollte immer leisten. Für mich war eine 1,7 war für mich ein Todesgefühl. Also es war wirklich ein Weltzusammenbruch. Und da war es einfach so, es kam einfach mehr dazu durch das Studium, Partner und was so im Leben halt dazu kommt. Und da habe ich dann die Panikattacke gehabt. Und in der Zeit hatte ich sehr, sehr viel Glück, weil ich habe mich angefangen, einfach mal mit positiven Affirmationen, mit Laura Marlina Seiler, was man so kennt, zu beschäftigen, was ich auch als Einstieg auch per se nicht schlecht finde. Und habe dann über eine Freundin Seminare besucht zur Körperarbeit. Und die ersten 10 Minuten, die ich da war, dachte ich, alle sind total verrückt, die sich schütteln und so rumbrüllen. Und nach 2 Tagen wollte ich gar nicht mehr gehen. Und mich hat es dann nach dem Seminar natürlich per se immer total aus der Ecke, aus der Kurve geschmissen, so rum, rein in die Ecke, aus der Kurve raus, weil ich natürlich das Ganze in meinem Nervensystem nicht halten konnte. Und es war dann ganz toll, weil die vom Seminar haben in der Zeit dann irgendwann so ein Gruppen-Online-Coaching angeboten. Das habe ich dann mitgemacht. Da habe ich dann gemerkt, oh, okay, ich bin, glaube ich, traumatisiert und habe einzeln dann, also ich habe nie therapeutisch mir Hilfe gesucht, sondern eigentlich immer im Coaching-Bereich, habe mich dann, wie ich heute Menschen begleiten lassen, und dann bin ich so Richtung Traumatherapie, Körpertherapie, konnte ich meine Themen lösen, bin dann noch auf die Hypnose gestoßen und habe dann Menschen begonnen zu begleiten mit diesen Dingen, auf Ängste spezialisiert, dann angefangen online zu arbeiten und parallel natürlich immer selber weitergemacht. Aber ich sag mal, wenn der erste große Leidensdruck dann, und das geht recht schnell über den Körper, einfach auch mit Hypnose und mit Traumaarbeit gelöst ist, dann ist der Rest so, wie, weißt du, das ist dann irgendwie eine Lebensaufgabe, die dann sich weiter erfüllt, weil du es halt einfach nebenher laufen lassen kannst.
Absolut.
Genau so war das.
Gab es für dich auch so einen Schlüsselmoment? Du hast jetzt gesagt, du hattest damals die Panikattacke, aber gab es darüber hinaus einen Schlüsselmoment oder so ein Aha-Erlebnis, jetzt auch in Bezug auf deine Arbeit, das funktioniert wirklich? Gab es sowas für dich?
Ja, ich habe damals, also bei mir war das so, dass einfach sehr viele Menschen gekommen sind. Also das war dann, ich habe angefangen mit einzelnen Sitzungen und habe gemerkt, boah, die Menschen, die mit Sprechstunden, mit Übungen, die ich da begleite, das funktioniert so gut. Und ich wusste auch damals schon, dass Psychotherapie teilweise 5 Jahre Langzeittherapie bedeutet, und das ändert sich nichts, ja, aus dem Studium. Und wie ich dann mit den Menschen angefangen habe zu arbeiten, habe ich einfach gemerkt, Wahnsinn, irgendwie, da kommen Menschen wirklich mit, also sie kommen ja mit Symptomen, man kommt ja mit einem Hauptsymptom, mit einem Hauptleiden. Ich habe eine Panikattacke, ich habe Verlustangst, ich habe andere Ängste, und dann nach 8 Wochen sind diese Ängste halt weg. Und das ist halt schon verrückt. Und natürlich, je mehr ich mich mit diesen Themen beschäftigt habe, und heute bin ich natürlich eine ganz andere Psychologin als vor 3 Jahren, aber da, und auch selber natürlich, also selber das durchlebt habe. Und das in kürzer Zeit. Also ich rede hier jetzt wirklich, auch mein Leben hat sich, also es verändert sich im Innen und dann verändert sich das Außen, hat sich in den letzten Jahren nochmal wirklich um 180 Grad gewendet. Und wenn du halt dann wirklich da stehst und da sitzt und plötzlich merkst, ja Wahnsinn, es ist alles gut und du hast alles, was du dir wünschst, ist gekommen und du kannst es auch so nehmen, sei es jetzt beruflich, auch privat. Dann ist das halt einfach, dann ist das wahr, dann wird das zu deiner neuen Realität. Und das ist, ja, da fragt man sich schon, okay, da hast du schon die Sahnetorte, was willst du mehr im Leben? Ja, also es ist einfach schon dann sehr, sehr schön an der Stelle, ja.
Absolut, kann ich wirklich nur bestätigen. Es ist ja auch letztendlich so, wie du es auch vorhin gesagt hast, dass wir einfach in unserer modernen Welt einfach ganz vielen Reizen auch ausgesetzt sind, ne? Wir haben einfach so viele Ablenkungsmöglichkeiten, so viele Chancen natürlich auch, und irgendwie will man auch nichts verpassen, ja, das FOMO, wie man es erkennt. Wie würdest du sagen, kommt man denn aber wieder mehr bei sich an und kann auch seiner inneren Stimme mehr lauschen? Weil ich kenne diesen Satz von meinen Klienten auch sehr gut, von wegen, ich fühle einfach nichts. Was würdest du sagen, kann man denn da zum Beispiel tun, um wieder mehr ins Fühlen zu kommen? Da habe ich auch schon in den letzten Podcast-Folgen einiges darüber erzählt. Wie siehst du das denn?
Also generell, das Fühlen ist ja, wenn du abgespalten bist von dir, also wenn du etwas nicht halten kannst im Körper, weil es in der Vergangenheit dich überwältigt hat, dann fühlst du nicht mehr, dann bist du wie dissoziiert und abgespalten. Und ich glaube, da möchte ich ganz kurz ein Beispiel nennen, dass das einfach klarer wird. Also es ist ja so, stell dir vor, wir zwei gehen zurück in die Zeit des Säbelzahntigers und dann steht der Tiger dort und in deinem Körper geht er ganz autonom in deinem Nervensystem ein ganz normales Schema von Selbsterhaltungstrieb los. Das heißt, es wird Energie mobilisiert, Hormone ausgeschüttet, deine Hautleitfähigkeit, du schwitzt, ja, also die ganzen Dinge. Und es passiert dann ganz autonom, dass du in Abhängigkeit von der Bedrohung entweder kämpft oder fliehst. Was wir Menschen uns einfach eintrainiert haben in der Kindheit und komplett unnatürlich ist, ist die dritte Option, die Erstarrung. Das heißt, in dem Moment, wo du erstarrst, bist du eigentlich, wenn man die Natur jetzt ansieht, so weit und so nah von der Bedrohung entfernt, dass du merkst, okay, ich kann weder kämpfen noch fliehen. Jetzt hoffe ich einfach mal, die andere Person nimmt mich nicht wahr, muss ich immer an den Jurassic Park-Film denken, wo ja, keine Bewegung, dann nimmt mich der Dinosaurier nicht wahr, aber genau so ist es halt. Und du hoffst halt durch die Erstarrung oder auch einen Käfer, der sich totstellt, dass du unattraktiv für deinen Bedroher wirst. Und in dieser Erstarrung, die wir uns antrainiert haben, schon in der Kindheit, also wie wir auf Angst reagieren, ist es so, dass du dich vom Körper abspaltest. Das ist ein ganz physiologischer Prozess. Das heißt, du spaltest dich ab, dass wenn der Angreifer dich sieht und dich fressen will, dass es nicht mehr so weh tut. Ja, und was bei uns Menschen da passiert, ist, dass wir in den Kopf gehen. Also wir gehen in den Kopf, wir haben Sorgenschleim, wir haben Anspannung und die ganze Energie, und das ist ja, die ist wirklich biochemisch mobilisiert im Körper, fließt dann in den Kopf. Und wenn du das natürlich jeden Tag 20 Mal machst, ja, weil die Bedrohung oder die Säbelzahntiger der Neuzeit sind unsere alten Erfahrungen aus der Kindheit. Also sagen wir mal, und es kann unterbewusst sein, du kriegst das gar nicht mit. Irgendwie dein Partner verlässt die Tür und du merkst, ich habe Verlust, Angst, zack, boom, Angst im Körper, genauso wie wenn ein Säbelzahntiger vor dir steht. Oder du merkst, ich muss einen Vortrag halten und merkst, boah, ich habe eigentlich richtig, richtig Angst und gehst in den Kopf und versuchst im Kopf deine Gedanken zu ordnen und dort Sicherheit herzustellen, dann wirst du halt irgendwann merken, das ist wie eine never-ending story im Kopf, weil das ist wie eine unlösbare Aufgabe für den Kopf, der kann Ängste nicht lösen. Und das per se führt dann dazu, dass du immer nichts mehr fühlst. Also du spürst ganz, ganz viel im Kopf. Die ganze Energie ist durch Gedanken im Kopf und durch irgendwelche Kompensationsstrategien wie ich bereite mich super gut vor oder ich überwache meinen Partner oder ich lasse ihn einfach nicht mehr aus den Augen oder er ist irgendwie weg, dann schaue ich mir irgendwas auf Netflix an, dass ich es nicht fühlen muss. Und gleichzeitig ist es aber, dass du ja weniger sensibel im Körper bist. Das heißt, du spürst dich nicht mehr. Und das ist genau das. Das heißt, Rückwege sind zum einen, dein Nervensystem so zu regulieren, dass du mit Angst richtig umgehst. Wenn dein Nervensystem nämlich reguliert ist, dann geht die Energie in den Körper zurück und du kannst wieder kämpfen oder fliehen. Ja, das heißt, kämpfen oder fliehen bedeutet, du kommst wieder ins Fühlen, weil dein Nervensystem sich sicher fühlt. Und fühlen kannst du nur, wenn du dich sicher fühlst. Also es ist einfach ein biologischer Prozess. Und das Zweite ist dann die Auslöser und Trigger, also die Säbelzahntiger, die zu verändern. Ja? Also dass du zum Beispiel merkst, wow, für mich ist es nicht mehr bedrohlich, wenn mein Partner die Tür verlässt. Oder ich muss ihn dann gar nicht kontrollieren, weil ich fühle mich sicher. Und dann beginnst du zu führen. Und dann beginnt der ganze Kreislauf, dass du einfach wieder wirklich merkst, ich komme in meinem Körper an, ich komme in meiner inneren Mitte an, ich spüre und auch, ich sage immer, es ist zum einen die Nervensystemregulation, zwischen Armut, Entspannung schwingen zu können. Und dann auch hohe Zustände im Leben halten zu können. Das heißt, auch wieder zu lernen, unangenehme Gefühle halten zu können, dass die Wellen des Lebens größer werden und du nicht aus der Kurve fliegst.
Ja, das stimmt. Das habe ich damals selbst auch gemerkt, dass ich jahrelang eben durch die traumatische Erfahrung wirklich auch in diesem Überlebensmodus festgesteckt bin und da gar nicht mehr rausgekommen bin. Aber das eben, wie du sagst, einfach unterbewusst weitergelaufen ist und ich das einfach eben in meiner Realität aber immer wieder kreiert habe, um das eben zu unterbrechen und vor allem diese Zusammenhänge auch zu verstehen, das ist irgendwo auch ein Stück mein Antrieb auch für die Arbeit, eben genau diese Zusammenhänge zu verstehen und wieder aufzulösen, neu zu konstruieren. Ja. Wenn du jetzt noch mal am Anfang deiner Reise stehen würdest, was würdest du der Jennifer mit auf den Weg geben wollen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, auf jeden Fall sehr, sehr früh zu starten, nicht zu warten, bis der Leidensdruck zu groß wird und dran zu bleiben. Je nachdem, wie schlimm, ja, also wie stark diese Traumatisierung ist, musst am Anfang einfach schon ein bisschen kämpfen. Also es ist wie, du musst halt deinen Körper umtrainieren. Es ist wie, wenn du gehen lernst, ja. Sagen wir mal, du kannst es schon ein bisschen, dann ist es schon sehr einfach, aber sagen wir, du kannst es halt gar nicht, dann ist es schon ziemlich hart. Das heißt, also was ich raten würde, ist auf jeden Fall eine Unterstützung und da auch sehr genau zu prüfen, was sagt dieser Mensch, kann er mir in der Tiefe helfen? Ich habe es nämlich schon auch bei vielen meiner Klienten erlebt, dass die einfach sich teilweise auch gar nicht mehr trauen, ein Coaching zu buchen, weil sie sagen, boah, das eine hat mir nicht geholfen, das heißt da zu gucken, den richtigen Mensch an der Seite zu haben und dann gleichzeitig loslegen, ja? Also je früher du loslegst, desto früher ändert sich was. Das würde ich ihr sagen.
Schön. Du bist ja auch Autorin, hast du ganz am Anfang erwähnt. Was hat dich denn dazu inspiriert zu schreiben? Wie bist du dazu gekommen?
Also ich habe ja schon das erste Buch geschrieben, das war vor 4 Jahren. Und jetzt mein zweites Buch. Das erste war ja im Eigenverlag und das zweite ist jetzt über den Goldeck Verlag. Und ich habe einfach den Wunsch, also ich schreibe unglaublich gerne auch innere Ruhe und Kraftimpulse, die jede Woche per E-Mail verschickt werden oder auch Blogs. Und ich habe einfach das Gefühl, ich kann über diese Art von Schreiben den Menschen das näher bringen. Ich habe bemerkt, dass es Traumata und diese Art von Arbeit eine Thematik ist, die vielen Menschen fremd ist. Und ich finde, über ein Buch kann man sowas wie, also näher bringen. Also es ist wie, es kommen halt einfach so viele Aha-Momente und die Menschen wissen, dass das stimmt. Und es ist witzig, weil jeder Mensch, der vermutlich mit dir im Gespräch ist über Trauma oder auch mit mir, der sagt, das stimmt. Ich habe das zwar noch nie irgendwo gelesen oder ich habe, aber das stimmt, du hast recht. Also es ist wie, es spricht in der Tiefe was an und über ein Buch kann ich einfach auch mehr Menschen erreichen. Ja, das ist auch das, wir planen ja auch so eine Online-Academy, dass wir einfach mehr Menschen erreichen können und das ist eigentlich mein Ziel damit. Das heißt wirklich, einmal natürlich für mich selber, ich liebe Schreiben und das andere ist, dass ich mehr Menschen erreichen kann, wie jetzt in einzelnen Coachings.
Finde ich einfach wahnsinnig beeindruckend. Dann da haben wir auch wieder eine Parallele, weil ich ja selber auch in meinem Buch schreibe. Wie heißt denn dein erstes Buch?
Also das erste Buch heißt Innere Ruhe und Kraft, frei von Unsicherheit und Angst. Und das zweite heißt Wolkig im Kopf, wie du eben, also nicht wie du, es heißt Überforderung, innere Unruhe und Ängste loslassen. Das ist das.
Worin unterscheiden sich jeweils die Bücher vom Inhalt, wenn man da jetzt tiefer eintauchen möchte, dass man da einfach so ein paar Facts hat?
Also das erste Buch ist sehr, das habe ich eigentlich in 3 Überkapitel gegliedert. Das heißt, es erklärt nochmal, was ist Hypnose, was ist Körperarbeit. Und ich habe auch noch etwas zum Darm geschrieben, einfach nochmal, um dieses Zeichen zu erklären. Und ich habe auch Interviews drin von ganz tollen Menschen, die in diesem Bereich ansässig sind. Ich habe sehr viel Fallgeschichten drin. Also es ist einfach ein super Einsteigerbuch, um sich mal mit dieser Thematik zu beschäftigen, auf Angst und innere Unruhe ausgerichtet. Das zweite Buch geht halt nochmal ein paar Steps tiefer, kannst du dir vorstellen, 4 Jahre später. Einfach sehr viel auf Trauma ausgelegt. Also es ist tatsächlich, das erste Buch beinhaltet kein Trauma und das zweite Buch ist sehr viel auf Trauma, auf Ängste, auf Nervensystem. Also es ist nochmal gebündelter. Es beschreibt nicht die Methode an sich. Es beschreibt eher, warum bist du, wie du bist, warum fühlst du dich, wie du dich fühlst und wie kannst du das auflösen.
Werde ich
Genau.
auf jeden Fall auch noch lesen. Super, super spannend.
Ja, es ist wirklich toll. Also ich habe auch, ich habe echt mal kurz irgendwie gedacht, Gott, wie soll ich 150 Seiten schreiben? Aber das war der Wahnsinn. Es ist einfach so, jeden Tag 10 Seiten irgendwie sind so rausgeflossen.
Lies dann ein. Ja, absolut.
Was? Das ist wirklich so. Und ich glaube auch, also ich bin ja so der Überzeugung, dass wenn was in die Welt raus soll, und das finde ich übrigens auch nochmal als Ergänzung zu, warum dieses Buch. Ich finde es so spannend, weil egal welche Podcast-Folge, egal Buch, egal was. Aber es ist wie, vor allem bei Büchern fällt mir das bei mir selber und auch bei anderen Menschen auf, sie kommen genau dann in dein Leben, wenn du sie brauchst. Das ist so toll und deswegen sage ich, wenn du das streust, dann kommt dieses Buch zum richtigen Zeitpunkt zu dem Menschen, der das gerade braucht. Und wenn es nur ein Kapitel ist, wo irgendwie ein Aha-Moment hat, aber und es ist so toll. Ne? Das heißt, es ist auch was, wo halt dann irgendwie möglich ist, sowas zu machen.
So ging es mir damals auch. Also die Bücher kamen immer zur richtigen Zeit. Das hat thematisch wirklich immer gepasst. Also ich musste gerade wirklich lachen, als du es gerade gesagt hast. Und was ich auch super spannend finde, ist, du noch gerade angesprochen hast, dass es ein Kapitel zum Thema Darm gibt. Wo siehst du denn da die Zusammenhänge? Weil ich nämlich da vor einem guten halben Jahr auch tiefer in die Thematik eingestiegen bin und auch mit dem Buch gestartet bin, Darm mit Charme. Und da wurden auch ein paar sehr spannende Themen aufgegriffen. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr zu erzählen?
Also damit habe ich mich früher etwas mehr beschäftigt als jetzt, weil sonst wäre das, würde es irgendwann auch den Rahmen meiner Arbeit sprengen. Aber es ist einfach so, dass der Darm an sich ist unser zweites Gehirn und der ist ganz eng gekoppelt mit unserem Gehirn, ja, über den Vagusnerv auch. Und dieses genau wie der Körper, der sendet halt. Und wenn du im Darm wie eine Irritation hast, also wenn da das Milieu nicht stimmt, wenn was nicht passt, dann kann das wie Ängste mit auslösen. Das heißt, und das erlebe ich ganz viel übrigens auch, wenn das ein Thema ist, gerade so Ayurveda-Reisen. Ich habe ja vor 2 Jahren die erste Ayurveda-Reise, letztes Jahr die zweite und dieses Jahr bin ich ja schwanger, also keine und nächstes Jahr dann wieder. Da ist es ja auch so, dass du unglaublich, also du reinigst ja diesen Darm. Und ich finde das so spannend in dieser Ayurveda-Kur, die heißt ja Panchakarma-Kur. Die geht also mindestens 2 Wochen. Ich mache sie meistens 2,5 Wochen. Da kommen unglaublich viele Emotionen auf. Also das ist der Wahnsinn, wie durch Ernährung, durch Darmreinigung, durch das Mikrobiom deine inneren Themen gelöst werden können. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich nicht vernachlässigen würde, aber dann nach der erstmal persönlichen Arbeit. Also ich sage, viele Menschen, die ich kenne, und ich habe tatsächlich auf der letzten Ayurveda-Reise auch eine Klientin kennengelernt, die dann Klientin wurde. Die hat das alles vorher schon gemacht. Also sie hat schon eine Ausbildung in Ayurveda gemacht, die hat ganz viel gemacht, aber das Thema Trauma nie angeschaut. Wir haben dann Trauma angeschaut und zack, bumm, hat sich das Leben gedreht. Ja, weil sie natürlich alle Vorbereitungen getroffen hat, aber das Problem ist, es ist wie wenn du halt nicht im Körper bist, wenn du dich nicht sicher fühlst. Also Sicherheit und Nervensystem ist die Basis von allem. Dann bringt es nichts, wenn du meditierst. Dann bringt es nichts, wenn du dich in die Sonne sitzt. Ja? Dann bringt es nichts, wenn du eine Ayurveda-Kur machst. Also jetzt übertrieben gesagt, es bringt immer alles etwas. Aber wenn die Basis passt, dass dein Körper offen ist und dass du dich sicher fühlst im Nervensystem, dann ist alles, hat einfach einen Rieseneffekt. Und da spielt der Darm einfach eine Riesenrolle nochmal.
Ja, letztendlich ist es ja dann auch einfach diese Kombination aus verschiedenen Teilen, ob, wie du jetzt sagst, ob es die Meditation ist, aber diese Basis muss letztendlich einfach stimmen. Ich weiß nicht, ob du dich auch mal mit Hashimoto-Thyreoiditis auseinandergesetzt hast in Bezug auf Ängste. Gab es da für dich einen Zusammenhang?
Meine Schwester hat das ja,
Hm.
ist direkt nicht, aber Hashimoto ist ja an sich eine Autoimmunerkrankung, wo der Körper sich selbst zerstört. Ich sehe Krankheit, sich selbst, die Schilddrüse zerstört, nicht den Körper zerstört. Ich sehe Krankheit immer als ein Thema von, also übergeordnet von Themen, die man hat. Also das heißt, ja, jemand, der zum Beispiel so etwas hat, hat für mich, also jetzt mal, wenn ich so grob sagen würde, okay, was steckt dahinter? Oft auch ein Thema mit Abgrenzung, ja. Das heißt, mit Abgrenzung, mit Selbstliebe, mit tiefer Selbstannahme. Und da geht es nicht so dieses oberflächliche Shishi von ich liebe mich selbst, sondern von einer tiefen Würde in dir selbst, dass du unantastbar bist, egal was das außen macht. Und ganz ehrlich, das haben fast niemand auf dieser Welt hat diese tiefe Würde von, das Leben kann mir nichts, ja. Und gleichzeitig bin so verletzlich und verwundbar, dass es mir eben doch was kann. Und Hashimoto ist für mich da, wenn ich drauf schaue, einfach diese Art von Selbstzerstörung. Ja, und das heißt, Eigenhass, Selbsthass ist da ein Riesenthema und diese Art von tiefe Würde und Selbstliebe sehe ich da, ist so rein mal so gesagt.
Super, super spannend. Gibt es für dich aktuell neue Projekte, an denen du arbeitest?
Ja, also das Buch jetzt bin ich ja schwanger, ist auch ein Projekt.
Ja.
Genau, also es
Ja.
ist auch ganz spannend an alle Mamas, oder die es vorhaben, oder auch an alle Väter, oder ja, du bist ja auch Kind. Also es ist schon spannend, Schwangerschaft verändert sehr, und es ist so ein, also was Wut und Abgrenzung angeht, einfach noch ein richtig cooles Thema. Ja, ansonsten danach, ich habe ein Glück, dass mein Partner eben in Elternzeit geht. Das heißt, ich kann danach dann auch recht zügig meine Arbeit wieder so gestalten oder meine Berufung eher. Wir planen eine Online-Academy, wo wir halt ja, Videos veröffentlichen, wo es Online-Kurse, Online-Reisen gibt. Dann habe ich die Linka, die bei mir mitarbeitet, die mitbegleitet, das Buch, Podcast, also alles Mögliche so, was so über die nächsten Jahre kommen oder was schon da ist und dann einfach weiter ausgebaut wird. Aber ich glaube, das
Ja.
kommt immer so das eine nach dem anderen zu einem und dann fügt sich das schon.
Absolut, Schritt für Schritt. Also ich könnte auf jeden Fall noch Stunden lauschen. Das sind alles super spannende Themen, die wir da gemeinsam haben. Gibt es noch einen Tipp, mit dem du vielleicht noch die Hörer abholen möchtest, noch etwas auf den Weg geben möchtest?
Ja, also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass es so mutig ist, an sich selber zu arbeiten und dass es in jedem Fall was bringt und diese Art von Normalität im Leben zu hinterfragen. Also es ist einfach so, wir leben in einer Kultur, die uns kulturellen Rückenwind gibt in Dingen, die uns nicht gut tun und die uns Dinge als gut verkauft, die überhaupt nicht gut sind. Das heißt, wirklich anzufangen, Dinge zu hinterfragen, kritisch zu werden, zum Pionier deines Lebens zu werden oder zu Pionieren und Wachstum an die erste Stelle zu stellen, das finde ich so wichtig und dich auf diesen Weg zu machen. Dann kannst du nichts falsch machen. Ja? Es ist wie das Leben wird, also du wirst ernten. Du wirst ernten und zwar sehr, sehr nachhaltig. Und das ist das schönste Gefühl, was es einfach gibt.
Definitiv so, so schön, ja, mutig zu sein in jeglicher Hinsicht und in jeglichen
Sein, ja.
Lebensbereichen, was ich auch immer wieder merke, vor allem auch in diesem Prozess, sanft zu sich selbst zu sein. Ja,
Ja.
und da einfach für sich auch merkt, ich darf diesen Weg auch in meinem Tempo gehen.
Ja, auf jeden Fall, genau diese Mischung aus aus dem Kollaps, aus der Vermeidung heraus und gleichzeitig diesen Teil von sich selber damit sehen und diese Art von Wertschätzung dafür zu haben.
Genau, ja. Total schön. Jetzt bin ich wirklich sehr beseelt. Ja, wo kann man dich denn grundsätzlich finden?
Also generell natürlich über meine Homepage, die wirst du ja verlinken, das ist die www.jennifersucker.de. Da ist im Grunde alles drauf. Also da findest du die zwei Bücher. Wenn du magst und mich unterstützen magst, mein zweites Buch ist jetzt ja im ja, das ist einfach so in unserer Gesellschaft. Das verstehe ich auch, ja, dass die Buchhandlungen sagen, das, was sich gut verkauft, das stellen wir aus. Das heißt, wenn du mich da supporten magst, du bekommst ein tolles Buch im Oktober und gleichzeitig ja, habe ich eine Überraschung. Das heißt, für jeden, der das macht und mir einen Screenshot schickt, gibt es dann die nächsten Wochen eine Überraschung an der Stelle. Und ansonsten, ja, es gibt halt die Möglichkeit, dass ich persönlich begleite oder die Ilinka meine Mitarbeiterin begleitet. Podcast, ich habe einen innere Ruhe und Kraft, Impuls per E-Mail, aber das ist alles auf der Homepage. Genau.
Total schön, ein ganz breit gefächertes Angebot. Genau, ich werde auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch dann gerne durchklicken und genau, fleißig dein Buch bestellen.
Das wäre toll.
Dann hat es mich wirklich wahnsinnig gefreut, dich in meinem Podcast zu haben. Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein zweiter Teil.
Ja, gern.
Stellt gerne Fragen, falls etwas aufkommen sollte zu den verschiedensten Themen, die wir heute angeschnitten haben. Und vielleicht können wir dann noch mal mehr in die Tiefe gehen. Genau,
Sehr
in
gern.
diesem Sinne. Danke dir. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.